Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran den 99. Vers der 6. Sure, der Sure an Om.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim.
Wa huwa alladhi anzala minas samaa'i maa'an fa akhrajna bihi nabata kulli shay'in fa akhrajna minhu khadiran nukhriju minhu habban mutarakiba فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون
صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung des Verses, der dazu aufruft, über das Geschehen in der Natur nachzudenken, um in ihr Zeichen für die göttliche Existenz und Allmacht zu erkennen. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Er, Gott, ist der, der vom Himmel Wasser hinabregnen lässt, mit dem wir vielfältiges Wachstum hervorbringen. Grünes, aus dem wir Ähren voller praller Körner heranwachsen lassen, und aus den Dattelpalmen Büschel voller Früchte dicht an dicht, und Gärten mit einer Vielfalt an Trauben, Oliven und Granatäpfeln bringen wir hervor, von dem einiges einander ähnlich ist, anderes nicht. Betrachtet ihre Früchte und ihr Reifen. Wahrlich, in all dem sind Zeichen für die Glaubenden, Zeichen der Allmacht Gottes.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 7300 kHz im 41 Meter Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie unsere aktuellen Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge können Sie auch über unsere Webseite pulsetoday.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, nun ein kurzer Überblick über unser heutiges Programm am Montag, dem 29. März 2021, gleich dem 9. Farbar, den 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten und ein Interview. Danach folgt der Beitrag in Richtung Licht, anschließend ein Beitrag unter dem Titel Corona-Zeit, Endzeit. Wir wünschen Ihnen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Iran: Begnadigung bzw. Strafmilderung für 1849 Straftäter. Iran: Terrorteam in der Provinz Rosistan ausgelöscht. Und Iran kritisiert hartes Vorgehen der englischen Polizei gegen Demonstranten. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Iran: Begnadigung bzw. Strafmilderung für 1849 Straftäter. Das geehrte Oberhaupt der Islamischen Revolution, Ayatollah Khamenei, hat anlässlich des Jahrestages der Geburt von Imam Mahdi der Begnadigung bzw. Strafmilderung für 1849 Straftäter zugestimmt, die durch die ordentliche Gerichtsbarkeit bzw. durch das Islamische Revolutionsgericht, die Militärgerichte oder diskretionäre Bestrafung zu Gefängnis verurteilt worden waren. Der Vorsitzende der iranischen Judikative, Ibrahim Raisi, hatte zuvor in einem Schreiben an Ayatollah Khamenei einen Straferlass oder eine Strafmilderung für die Täter vorgeschlagen, die von der Zentralen Kommission für Amnesty als gnadenwürdig eingestuft worden waren. Heute am Montag, dem 15. Schaban nach dem islamischen Mondkalender, 29. März, ist der Jahrestag der gesegneten Geburt des 12. Imams der Schiiten, Imam Mahdi, möge er bald wieder erscheinen. Iran: Terrorteam in der Provinz Khuzestan ausgelöscht. Die Revolutionsgarden in der Provinz Khuzestan im Südwesten Irans haben ein Terrorteam ausgelöscht. Wie die Revolutionsgarden am Sonntagabend mitteilten, griff ein Team der separatistischen Terrorgruppe Arabische Bewegung für die Befreiung von Ahvaz am Freitag Militärzentren und Einrichtungen der Ordnungskräfte in der Stadt Shush an und wollte diese Zentren stürmen. Bei Auseinandersetzungen mit den Wachleuten wurden die beiden Terroristen verletzt. Auf dem Weg ins Krankenhaus erlag einer von ihnen seinen Verletzungen. Bei ihnen wurden mehrere Kalaschnikows und Munition gefunden. Die Terrorgruppe Arabische Bewegung für die Freiheit von Ahvaz ist mit der extremistischen Al-Ahwaziyya-Terroristengruppe, die von Saudi-Arabien unterstützt wird, verbunden. An den Händen der Al-Ahwaziyya-Terroristen klebt das Blut unschuldiger iranischer Bürger. Bei einer Parade der iranischen Streitkräfte am 22. September 2018 in der Stadt Ahvaz eröffneten einige Mitglieder dieser Terrorgruppe das Feuer auf die Streitkräfte und zivilen Zuschauern, wodurch 25 Menschen getötet und 69 verletzt wurden. Iran kritisiert hartes Vorgehen der englischen Polizei gegen Demonstranten. Das iranische Außenministerium hat den gewaltsamen Polizeieinsatz gegen Demonstranten in der westenglischen Stadt Bristol kritisiert. Iran hofft, dass das harte Vorgehen der Polizei gegen die Demonstrierenden in Bristol den Augen der Menschenrechtsverfechter in England, darunter der britischen Entscheidungsträger, nicht verborgen bleibt und ernsthaft untersucht wird, sagte der Sprecher des iranischen Außenministeriums Said Khatibzadeh am Sonntagabend. Er fügte hinzu: Mit ihren Äußerungen über das Vorgehen der Polizei gegen die Protestler in anderen Ländern haben sich die britischen Spitzenpolitiker stets in innere Angelegenheiten dieser Länder eingemischt. Aber diesmal sind sie an der Reihe zu zeigen, wie wichtig in der Tat der Respekt vor den Grundrechten ihres eigenen Volkes und der übermäßigen Polizeigewalt für sie ist. Brüssel ist in den letzten Tagen Schauplatz von Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und Menschen, die gegen den Entwurf eines neuen Polizeigesetzes protestieren. Es soll der Polizei mehr Befugnisse zur Einschränkung friedlicher Proteste verleihen. Premierminister Boris Johnson verurteilte die Gewalt der Protestierenden. Er verteidigte die Polizeikräfte und sagte, die Angriffe auf Polizeibeamte seien schändlich. Bei den Protesten gegen das umstrittene Polizeigesetz sind bislang 10 Menschen verletzt bzw. festgenommen worden. Das britische Unterhaus in London stimmte am Dienstagabend in zweiter Lesung mehrheitlich für das neue Polizeigesetz, welches den Einsatzkräften weitreichende Vollmachten beim Vorgehen gegen friedliche Demonstrationen erlaubt. Sham Khanim. Strategische Zusammenarbeit im Osten beschleunigt Niedergang der USA. Der Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrates Irans, Ali Shamkhani, hat bekräftigt, dass die strategische Zusammenarbeit der Länder im Osten den Niedergang der USA beschleunigt. Mit Hinweis auf die Besorgnis von US-Präsident Joe Biden über die Unterzeichnung des Kooperationspakts für 25 Jahre zwischen Iran und China, schrieb Ali Shamkhani am Montag auf Twitter: Die Unterzeichnung des Fahrplans für die strategische Partnerschaft zwischen Iran und China sei ein Teil der Politik des aktiven Widerstands. Die Welt ist nicht nur der Westen und der Westen ist nicht nur ein gesetzeswidriges Amerika und 3 europäische Länder, die ihre Versprechen nicht einhalten, fügte Shamkhani hinzu. Bidens Besorgnis sei völlig begründet. Der Aufschwung der strategischen Zusammenarbeit im Osten beschleunige den Niedergang der USA, hob der Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrates Irans hervor. Biden reagierte gestern auf den Kooperationspakt zwischen Iran und China und nannte ihn besorgniserregend. Seit langem habe ich mir Sorgen um die Partnerschaft zwischen Iran und China gemacht, sagte der US-Präsident. Der iranische Parlamentspräsident Mohammad Bagher Ghalibaf hat auch diesbezüglich gesagt, die Unterzeichnung eines strategischen Kooperationsabkommens mit China sei ein wesentlicher Faktor für die Entwicklung der politisch-wirtschaftlichen Macht des Landes. Ghalibaf schrieb am Sonntag auf Twitter: Das 25-jährige umfassende strategische Partnerschaftsabkommen zwischen Iran und China sei ein wichtiges Machtelement im Rahmen des iranischen Ansatzes Blick nach Osten und Eurasien durch ein ausgewogenes Verhältnis und wirtschaftsorientierte Außenpolitik. Leider sind bisher wichtige Möglichkeiten verloren gegangen und selbst jetzt ist ernsthafte Entschlossenheit erforderlich, um dieses strategische Dokument in strategische Zusammenarbeit umzusetzen, damit das iranische Volk ihre wirtschaftlichen Vorteile nutzen kann, so Ghalibaf. Die Islamische Republik Iran und China haben am Samstag in Teheran einen Kooperationspakt für 25 Jahre unterzeichnet. Dieses Dokument hat unterschiedliche Dimensionen und einen vollständigen Fahrplan sowie strategische und wirtschaftspolitische Klauseln. Mit dem Abkommen ist der Weg für Investitionen Chinas in Milliardenhöhe frei. Im Gegenzug will Iran Öl zu günstigen Preisen liefern. Auch eine militärische Zusammenarbeit ist geplant. Jemen. Die Vereinigten Arabischen Emirate haben die Insel Socotra zu ihrem Waffenarsenal gemacht. Ihren jüngsten Behauptungen zum Trotz hat die emiratische Regierung die strategisch wichtige Insel Socotra im Südjemen zu einem Waffenarsenal gemacht. Wie die Nachrichtenagentur Sputnik am Sonntagabend berichtete, hat die Armee der Vereinigten Arabischen Emirate zur Stärkung der separatistischen Truppen des südlichen Übergangsrats auf der Insel Socotra schultergeschützte Raketenwerfer und tragbare Artillerien dorthin entsandt. Trotz ihrer Behauptung über einen vollständigen Truppenabzug von der Insel setzen die Vereinigten Arabischen Emirate die Entsendung von Militärausrüstungen fort. Laut lokalen Quellen auf der Insel Socotra hat ein riesiges Containerschiff mit der Flagge der humanitären Hilfeleistung die Militärausrüstungen auf die Insel gebracht. Die Vereinigten Arabischen Emirate haben vor einigen Wochen den Hafenmanager der Insel, der sich der Militarisierung dieser touristischen Insel widersetzte, entlassen, um die Lieferung militärischer Ausrüstung an die mit ihnen verbundenen Kräften auf Socotra zu erleichtern. Gleichzeitig damit wurde bekannt gegeben, dass die Vereinigten Arabischen Emirate Truppen in der Provinz Al-Mahra im Osten des Jemen stationiert haben. Es gibt auch Berichte über ein großes Manöver unter Führung der USA, Frankreich und Belgien in den südlichen Küstengewässern des Jemen. Saudi-Arabien hat seit dem 26. März 2015 mit Unterstützung der USA und der Vereinigten Arabischen Emirate Angriffe auf den Jemen gestartet. Deutschland fordert Bildung einer gemeinsamen europäischen Armee. Der Stellvertreter der Bundeskanzlerin und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat den Aufbau einer gemeinsamen europäischen Armee gefordert, deren parlamentarische Kontrolle von der EU kommen sollte. Eine europäische Armee müsse jedoch genauso stark legitimiert sein wie heute die Bundeswehr als Parlamentsarmee, sagte er der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Dies werde aber nicht kurzfristig gewährleistet, so Scholz weiter. Man werde eine demokratische Struktur brauchen, die sie kontrolliere. Und diese Struktur könne nur eine demokratisch weiterentwickelte Europäische Union sein, erklärte der Stellvertreter der Bundeskanzlerin. Die Einigung über die Finanzierung und Legitimität künftiger europäischer Militäreinsätze solle in den europäischen Institutionen, zu denen sicherlich auch das Europäische Parlament gehört, erzielt werden, hob er hervor. Die sozialdemokratische Fraktion im Bundestag fordert seit langem den Aufbau einer gemeinsamen europäischen Armee. Nach diesem Plan ersetzt eine solche Armee die nationalen Streitkräfte nicht, sondern ergänzt sie. Demnach sollte die EU-Armee direkt der Europäischen Kommission unterstellt sein. Die Verantwortung für diese Armee soll ein neuer Verteidigungskommissar übernehmen. Der Plan muss vom Europäischen Parlament genehmigt werden. Starten kann die Europäische Armee nach Vorstellungen der SPD mit rund 1.500 Soldaten. Mittelfristig ist eine Größe von 8.000 Frauen und Männern angestrebt. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit meist klar bei Temperaturen um 8 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 5, Mashhad 6, Isfahan 11, Shiraz 17 und Bandarabas 25 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Trotz des Rückgangs der Todesfälle kann von der Entspannung hinsichtlich der Pandemie noch keine Rede sein. Dennoch muss das Leben weitergehen. Was das Leben der Muslime in Deutschland anbetrifft, gibt es eine Reihe von Veranstaltungen. Über diese Themen sprachen wir mit Herrn Dr. Yavuz Özügüz, einem deutsch-türkischen Islamexperten. Heute hören Sie den vierten und letzten Teil dieses Gespräches.
Herr Dr. Olgos, Schwierigkeiten gibt es genug in Deutschland in Bezug auf die Pandemie. In vielen Ländern haben bereits Impfungen begonnen, auch in Deutschland. Deshalb möchte ich die Frage an Sie stellen, gibt es überhaupt eine Hoffnung oder ein Aussicht auf Ende dieser Maßnahmen?
Also als Moslem ist Hoffnungslosigkeit die größte Sünde. Deswegen habe ich immer Hoffnung auf alles, aber schon ganz sicher nicht auf die Bundesregierung und darauf, dass die irgendwas Vernünftiges macht, sondern meine Hoffnungen beruhen einzig und allein auf Allah, dass er die Lage verbessern möge. Wir haben bezüglich der Impfung eine sehr skurrile Situation in Deutschland, vor der die Islamische Republik Iran, Alhamdulillah, Gott sei Dank, durch Imam Khamenei geschützt wurde, weil wir haben einen, ja, man kann sagen, Wirtschaftskrieg zwischen den zwei großen Impfkonzernen, AstraZeneca, der britisch-schwedische Konzern, und Pfizer auf der anderen Seite, der amerikanische, die sich immer gegenseitig schlecht machen. Immer wieder kommen Berichte heraus, wie der andere Impfstoff Schaden anrichtet. AstraZeneca wurde hier zeitweise sogar vom Markt genommen, weil es Tote gab nach Impfungen durch Gerinnungsstörungen, die die Menschen erlebt haben. Über die Langzeitwirkung weiß man noch absolut nichts. Was nur auffällt, ist, dass die Zahl der Toten mit der Zahl der Impfungen korreliert, was schon ein bisschen überraschend ist. Und insbesondere in den Altenheimen, in denen schon relativ viel geimpft wurde, hat man immer wieder gemerkt, dass es zu Corona-Ausbrüchen kam nach der Impfung. Und das ist ja nicht Sinn der Impfung. Insofern haben wir, was die Impfung angeht, hier eine total unübersichtliche Situation, das natürlich auch dazu führt, dass immer weniger Menschen sich überhaupt impfen lassen wollen. Ursprünglich haben wir Impfzentren eingerichtet, weil man Angst hatte, den Ansturm nicht bewältigen zu können. Diese Impfzentren stehen jetzt alle leer. Impfstoff sollte nur an die über 80-Jährigen verteilt werden. Die wollen jetzt teilweise nicht mehr, dass wir Impfstoff überhaben, obwohl wir viel zu wenig Impfstoff bekommen. Ja, also Widersprüche über Widersprüche, die das Land hier erschüttern. Und dann kommt hinzu, dass aus politischen Gründen der Impfstoff aus Russland, der Sputnik 5-Impfstoff, überhaupt nicht zugelassen wird, obwohl nachweislich er aus wissenschaftlichen Quellen sicherlich besser geeignet ist oder mindestens genauso gut. Chinesische Impfstoffe werden hier auch nicht zugelassen. Also es ist eine wirklich chaotische Situation. Ja, Sie erinnern sich, dass meine erste Antwort auf Ihre Frage war Chaos. Sie können mich eigentlich fragen, über welchen Lebensbereich Sie wollen. Wir haben hier Chaos ohne Ende und das mündet auch in eine Firmensterben, in eine Pleitewelle, die uns bevorsteht, von der alle hier sprechen. Und das führt wiederum zu neuen Problemen in den Familien, in der ganzen Gesellschaft. Also ich weiß selber nicht, wie das hier weitergehen soll. Ich weiß nur, das ist die einmalige Chance für uns Muslime, hier Zeichen zu setzen und zu sagen, wir sind Menschen mit Hoffnung, wir setzen unsere Hoffnung auf Gott, wir setzen unsere Hoffnung darauf, dass Gott den Erlöser schickt, unabhängig davon, ob das in unserem Leben geschieht oder später. Und diese Hoffnung können wir weitertragen mit alternativen Lebensmodellen, die meines Erachtens auch für eine Bevölkerung, die völlig von Gott weggebracht worden ist, die im wahrsten Sinne des Wortes gottlos geworden ist, attraktiv wirken können. Ich kenne sehr viele Atheisten, die allein schon unser Familienleben, unser Zusammensein, unser Zusammenhalt beneiden. Und da haben wir einmalige Chancen jetzt in einer solchen Gesellschaft den Islam vorzustellen, aber auch das Christentum retten zu helfen. Denn das Christentum ist hier in einem Maß zurückgefallen, wie wir uns das auch kaum vorstellen können. Die Leute treten reihenweise aus den Kirchen aus und das Christentum ist inzwischen in meinen Augen eine größere Minderheit, also hat weniger Mitglieder, gläubige Mitglieder, als es die Muslime haben. Dazu vielleicht ein Beispiel. Ich glaube, wenn man hier eine Umfrage starten würde, wer an die Unberührtheit Marias vor der Geburt Jesu glaubt, so wird es wahrscheinlich erheblich mehr Muslime geben als Christen, die noch daran glauben, und das in einem Land, das sich christlich nennt. Also es ist wirklich eine spannende und aus Sicht eines Gläubigen hoffnungsvolle Zeit, inshallah.
Vielen Dank, Herr Dr. Götz, für dieses Gespräch.
Vielen Dank auch aus Deutschland.
Ja, danke schön.
Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Meine Damen und Herren, es folgt nun ein neuer Beitrag aus der Sendereihe In Richtung Licht.
In Richtung Licht.
Hiermit beginnen wir die Besprechung einer neuen Sure. Es ist die Sure 47. Sie trägt den Namen Muhammad, den Namen des letzten Propheten Gottes. In dieser Sure werden zwei Gruppen gegenübergestellt, die Gläubigen und die Ungläubigen. Beide Gruppen hat es immer in der Geschichte gegeben und wird es auch in Zukunft geben. Die Gläubigen sollen zur Religion Gottes herbeirufen, aber sie haben nicht das Recht, die anderen zum Glauben zu zwingen. Unterdessen versuchen die Ungläubigen, sie vom Wege Gottes abzuhalten und abzubringen. Oftmals setzen sie sogar Gewalt gegen sie ein, auch Militärgewalt. Wenn das der Fall ist, dann kommt es zwischen ihnen und den Gläubigen zum bewaffneten Konflikt. Gott gibt für den Fall, dass die Ungläubigen einen Krieg gegen die Gläubigen führen, in der Sure Muhammad klare Anweisungen. Wir schicken wie bei den vorhergehenden Sure folgende einleitende Worte voraus. Bismillahirrahmanirrahim. Im Namen Gottes, des Alabamas, des Gütigen. Die Verse 1 bis 3 der Sure 47 lauten darauf hin.
Bismillahirrahmanirrahim. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم.
Denen, die ungläubig sind und vom Wege Gottes abhalten, lässt er ihre Werke fehlgehen. Denjenigen aber, die glauben und rechtschaffene Werke tun und an das glauben, was Muhammad offenbart worden ist, und es ist ja die Wahrheit von ihren Herrn, denen tilgt er ihre schlechten Taten und bringt ihre Angelegenheiten in Ordnung. Dies, weil diejenigen, die ungläubig sind, dem Falschen folgen, und diejenigen, die glauben, der Wahrheit von ihren Herrn folgen. Auf diese Weise legt Allah den Menschen ihren Zustand in Gleichnissen dar. Die Anführer des Unglaubens und der Götzenverehrung sind immer bestrebt, ihr Lager zu vergrößern und versuchen auf verschiedenen Wegen, andere für ihre falsche Anschauung zu gewinnen. Nicht selten verfolgen sie dieses Ziel in Form von Hilfen an Bedürftige und durch allgemeinnützige Werke. Gott wird diese Werke jedoch nicht anerkennen, denn ihre Absicht ist unselig. So gibt es Leute, die sich mit der Stiftung eines Krankenhauses für finanziell schwache Bevölkerungsteile lediglich einen guten Ruf machen oder eine höhere soziale Stellung erreichen wollen. Zwar werden Bedürftige dieses Krankenhaus nutzen können, aber der Stifter wird selber nichts von seinem Werk haben, weil seine Absicht nicht aufrichtig war. Anders verhält es sich mit denjenigen, die die Wahrheit anerkennen und an sie und ebenso an den Überbringer der Wahrheit, den Propheten des Islams, glauben. Ihre guten Werke wird Gott anerkennen und er wird gnädig ihre Sünden verzeihen und ihre Angelegenheiten ordnen. Darauf weist der Vers 2 der Sure Muhammad hin und der Vers 3 hebt hervor, dass dieser Unterschied zwischen Unglauben und Glauben mit dem Unterschied zwischen Wahrheit und dem Falschen zu tun hat. Die eine Gruppe ist um Erkenntnis der Wahrheit bemüht und folgt ihr. Und die Anhänger der anderen Gruppe folgen der Wahrheit nicht, obwohl sie sie erfahren haben. Oftmals bekämpfen sie sogar die Wahrheit. Die Menschen auf der Welt gehören einer von beiden Gruppen an. Entweder sie akzeptieren die Wahrheit oder sie lehnen sie ab. Uns Folgendes vor Augen halten. Erstens, die Feinde des Islams hegen Pläne gegen ihn und verfolgen deren Durchführung. Aber letztendlich werden ihre Anstrengungen alle fehlschlagen, während der Islam weiter erstarken wird. Zweitens, der bloße Glaube an Gott genügt nicht, sondern der Mensch muss auch an den letzten der Propheten Gottes glauben, damit er dank dessen Lehren dem Weg Gottes folgt. Drittens, wenn wir nach besten Kräften rechtschaffene Werke tun, vergibt Gott uns unsere Fehler und Sünden und bringt unsere Angelegenheiten in Ordnung. Viertens, der Glaube an Gott, den Propheten und das Himmelsbuch genügen nicht, sondern dieser Glaube muss mit rechtschaffenem Tun und guten Werken einhergehen. Fünftens, das Schicksal jedes Mensch hängt von seinem Denken und Handeln ab. Das heißt davon, ob er im Denken und Handeln der Wahrheit oder dem Falschen folgt. Wollen wir uns näher mit den Versen 4 bis 6 befassen. Ihr Inhalt ist folgender.
فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم.
Wenn ihr auf diejenigen, die ungläubig sind, während eines Krieges trefft, dann schlagt ihnen auf die Nacken, bis ihr sie schließlich schwer niedergeschlagen habt. Dann, wenn ihr sie zu Gefangenen genommen habt, legt ihnen die Fesseln fest an, damit sie nicht davonlaufen. Danach lasst sie als Wohltat frei oder gegen Lösegeld, bis der Krieg seine Lasten ablegt. Dies ist Gottes Befehl. Und wenn Allah wollte, würde er sie wahrlich mit anderen Heimsuchungen allein besiegen. Er will aber damit mit diesem Befehl die einen von euch durch die anderen prüfen. Und denen, die auf Allahs Weg getötet werden, wird er ihre Werke niemals fehlgehen lassen. Er wird sie recht leiten, zu hohen Stufen und ihre Angelegenheiten in Ordnung bringen und sie in den Paradiesgarten eingehen lassen, den er ihnen kenntlich gemacht und beschrieben hat. Wie gesagt, versuchen die Feinde des Islams mit verschiedenen Methoden, den Islam zu bekämpfen und die Muslime zu schwächen. Eine dieser Methoden besteht darin, Kriege und blutige Konflikte zu schüren. Aber Gott ordnet in dem obigen Vers offen und mit Bestimmtheit an, dass die Muslime, wenn sie den Feinden auf dem Kriegsschauplatz begegnen, standhaft und konsequent sein sollen. Sie sollen mutig kämpfen und den Feind niederschlagen. Ergibt sich einer aus dem feindlichen Heer den Muslimen, dann sollen sie ihn nicht töten, sondern gefangen nehmen und nach Ende des Krieges gnädig oder gegen ein Lösegeld wieder freilassen. Gott will, dass die Gläubigen auf eine Weise im Krieg mit dem Feind verfahren, dass er kapituliert. Diese Kriegsstrategie muss so lange anhalten, bis sie die Oberhand über den Feind gewinnen. Es liegt auf der Hand, dass bei solchen bewaffneten Auseinandersetzungen einige ihr Leben verlieren. Aber wenn die Gefallenen für Gottes Sache gestorben sind, dann belohnt Gott sie im Jenseits dafür reichlich. Wer jedoch für die Sache des Falschen im Krieg gestorben ist, der hat sein Leben vergeudet und im Jenseits wird er Gottes Strafe begegnen. Was wir uns merken sollten. Erstens, mit Ungläubigen, die keinen Krieg gegen die Muslime führen, müssen wir friedlich umgehen. Aber wenn sie uns den Krieg erklären, haben wir genauso hart gegen sie vorzugehen wie sie selber. Zweitens, genauso wie auf dem Kriegsschauplatz entschlossen und mächtig vorgegangen werden muss, ist auch Gnade gegenüber den Kriegsgefangenen vorgeschrieben. Drittens, der Kampf für Gottes Sache ist eine göttliche Prüfung für die Gläubigen. Sowohl für diejenigen, die kämpfen, als auch für diejenigen, die aus der Arena fliehen. Viertens, die Märtyrer sind scheinbar tot und haben das Diesseits verlassen. Aber Gott belohnt sie dafür, dass sie ihr Leben für seine Sache in die Waagschale gelegt haben. Er lässt ihr Mühen nicht verloren gehen und wird ihre Ziele verwirklichen. Daher sind die Märtyrer die eigentlichen Sieger auf dem Kriegsschauplatz.
Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir laden Sie ein zu unserem heutigen Musikstück mit dem Titel Kaviro Boron, Wüste und Regen, vorgetragen von Ali Nafari. Gute Unterhaltung.
کاشکی باز بارون بباره خبر تازه بیاره خاک تشنه بیقراره منم اون کویر تنها که غریب این دیاره که هزار تا قصه داره دونه دونه آرزوها تو دلم میشه دوونده برای گلای قرفت چه ترانه ها که خونده همراه من باش دلخواه من باش دوست دارم دوست دارم تو رو ببینم حرفی بزن چیزی بگو بی تو من بی تو من تنها تری I
اگه بارون بزنه خبر از معجزه اومدنه، اگه بارون بزنه قصه عاشق شدنه. شبهای دوری سیاهه، تنهایی تنها پناهه، چشمای عاشق به راهه. همراه من باش، دلخواه من باش، دوست دارم تو رو ببینم. حرفی بزن، چیزی بگو، بی تو من تنها تری. کاشکی باز بارون بباره، خبر تازه بیاره، خاک تشنه بیقراره. منم اون کویر تنها که غریب این دیاره، که هزار تا قصه داره. دونه دونه آرزوها تو دلم ریشه دوونده، برای گلای طرفت چه ترانه ها که خونده. همراه من باش، دلخواه من باش، دوست دارم تو رو ببینم. حرفی بزن، چیزی بگو، بی تو من تنها تری.
Es geht weiter mit unserem Beitrag unter dem Titel Corona-Zeit, Endzeit. Guten Empfang. Wenn sich der Geburtstag von Imam Mahdi jährt, rückt das Thema Endzeit verstärkt in den Vordergrund. Unter allen Völkern gibt es den Glauben an eine schöne Zukunft. Die Endzeit ist laut religiöser Überlieferungen jene Zeit, in deren Verlauf der Retter der Welt, Imam Mahdi, erscheinen wird, nachdem die Welt viele Veränderungen erfahren hat. Gemäß Islam wird sich der Mensch in der Endzeit voll entfalten und werden sich, bevor der Retter in Erscheinung tritt, die Bedingungen auf der Welt ändern. Die Merkmale für diesen Abschnitt in der Menschheitsgeschichte werden in den Überlieferungen genannt. Zum Beispiel ist diese Zeit vor dem Erscheinen des Weltenretters davon gekennzeichnet, dass es schwierig sein wird, die Wahrheit von der Lüge zu unterscheiden. Imam Sadir, Friede sei mit ihm, verweist darauf, dass in dieser Zeit die Religion verfälscht und der Koran beiseite gelassen wird, während sich Gott Ungehorsam und Verdorbenheit öffentlich abspielen. Kapital und Geld werden fast vergöttert und als besser von allen gilt der, der am meisten besitzt. Imam Barir, Friede sei mit ihm, sagt, Ra'im, der Aufständige der Ahlul Bayt, wird sich erst in einer Zeit erheben, in der große Ängste auftauchen und die Menschen von Prüfungen und Problemen geplagt werden, schwere Konflikte unter ihnen auftreten und ihre Religion der Spaltung anheimgefallen ist. Alle Gottesreligionen haben die frohe Verheißung von Weltenretter überbracht. Im Matthäus-Evangelium steht im Kapitel 24: Als er auf dem Ölberg saß, wandten sich die Jünger, die mit ihm allein waren, an ihn und fragten: Sag uns, wann wird das geschehen und was ist das Zeichen für deine Ankunft und das Ende der Welt? Jesus hat daraufhin einige Zeichen für die Endzeit genannt, zum Beispiel das willkürliche Vorgehen der Menschen. Ihr werdet von Kriegen hören und Nachrichten über Kriege werden euch beunruhigen. Denn ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Reich gegen das andere und an vielen Orten wird es Hungersnöte und Erdbeben geben. Jesus kündigt an, dass die Welt voller Gewalt sein wird, aber dass nach all den Krieg und Konflikten der Retter kommt, der Menschensohn. Und sie werden den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf den Wolken des Himmels kommen sehen. Angesichts der Pandemie Corona vertreten einige zurzeit die Ansicht, dass diese Krankheit zu den Zeichen für die Endzeit gehört. Wir haben uns in dieser Sache mit Shafi'i Servastani ausgetauscht, ein iranischer Schriftsteller, der sich mit dem Endzeitgedanken auseinandersetzt. Er erinnert daran, dass nicht alle verheißenen Zeichen für die Endzeit unbedingt eintreten werden und erklärt: Im Zusammenhang mit den Zeichen für das Erscheinen des Weltenretters und die Endzeit wird auf Hungersnöte, Dürre, Überschwemmungen und verschiedene Arten von Krankheiten und infolgedessen auf die Ängste und Besorgnis der Menschen hingewiesen. Diese Dinge hat es auch in der Vergangenheit gegeben und sie können auch in Zukunft wieder vorkommen. Sie sind nicht immer absolutes Zeichen für die Wiederkehr und die Endzeit. Daher lässt sich nicht mit Sicherheit sagen, ob die Vorkommnisse, die wir zurzeit erleben, genau jene Vorkommnisse sind, die das Erscheinen des Weltenretters signalisieren. Es gibt einige Überlieferungen über das Auftreten eines weißen Todes als Zeichen für das Erscheinen. Zum Beispiel berichtet Suleiman ibn Khalid: Ich habe Imam Sadiq alayhis salam sagen hören: Vor dem Aufstand des Aufständigen, gegrüßt sei er, werden zwei Arten von Tod auftreten. Ein roter und ein weißer Tod, so dass von je 7 Menschen 5 Menschen sterben. Der rote Tod wird durch das Schwert, durch Waffen und der weiße Tod durch Ta'un, eine Pest, verursacht werden. Servastani fährt fort: Dennoch lässt sich nicht mit Sicherheit sagen, dass Corona diese Seuche ist, der das Erscheinen des Imams der Zeit, gegrüßt sei er, folgt. Wir sind heute im Iran und auf der Welt Zeuge dieses Phänomens, und es kann sein, dass in weiteren Epochen diese Art von Krankheiten auf der Welt vorkommen und noch mehr Verluste eintreten. Shafi'i Servastani ist sogleich davon überzeugt, dass die Art und Weise, wie Corona die Welt beeinflusst, nachdenklich stimmt. Er sagt: Diese Krankheit hat wichtige Ereignisse auf der Welt ausgelöst. Zunächst hat sie eine Art Resignation gegenüber der westlichen und universal vorherrschenden Zivilisation hervorgerufen, welche die eigene Denkschule für die endgültige globale Denkweise gehalten hat. Daher ist in gewisser Weise die Überzeugung entstanden, dass diese Zivilisation und ihre Werkzeuge gegenüber winzigen Erscheinungen wie ein Virus im Nanometerbereich nichts ausrichten können. Außerdem ist die Untauglichkeit dieser Zivilisation auf verschiedenen Ebenen deutlich geworden und haben sich ihre Schwäche und Brüchigkeit in den verschiedenen Bereichen wie Wirtschaft, Gesellschaft und Politik gezeigt. Die ganze Welt ist heute so richtig Zeuge der Tatsache, wie eine Krankheit und ein Virus die gesamte gesellschaftliche Ordnung und soziale Disziplin stört und die sogenannten zivilisierten Gesellschaftlichen, die aller Welt gegenüber geprahlt haben, in diese Lage geraten sind, die Bürger in ihren Ländern einander angreifen und die Volkswirtschaften auf der Welt dem Bankrott nahe sind. Es gab eine Zeit, in der die zionistischen Christen sich als die auserwählten Diener Gottes bezeichneten und den christlichen Glauben im Interesse ihrer Vorherrschaft suchenden Verlangen ausnutzten. Zum Beispiel hat Bush kurz vor Beginn des Jahres 2003 betrügerische Parolen ausgegeben und verkündet, die Vereinigten Staaten seien aufgerufen, allen Geschöpfen auf der Welt das Gottesgeschenk Freiheit zu überbringen. Oder zum Beispiel erklärte der dem Weißen Haus nahestehende Theoretiker Francis Fukuyama überzeugt und stolz, die Liberaldemokratie sei die letzte Errungenschaft der Menschheit und daher stünden wir am Ende der Geschichte und nach der Liberaldemokratie werde es kein besseres Konzept mehr geben. Aber inzwischen wird das Scheitern dieser liberaldemokratischen Strategie deutlich und ihre Schwäche in allen Bereichen ist allerorts klar zutage getreten. Corona hat bewiesen, dass diese Zivilisation entgegen ihrer großen Propaganda jeglicher Grundlage entbehrt, sehr zerbrechlich ist und ihr nicht vertraut werden kann. Dies wird bestimmt auf der Welt seine Folgen haben. Mit der Überzeugung, dass die westliche Zivilisation unerschütterlich sei, ist es sicherlich vorbei. Der Geistliche Hujjatul Islam Said Isfahanian, ein Zukunftsforscher, ist folgender Ansicht. An dem, wovon Politiker im Westen wie Susan Rice und George W. Bush vor ein paar Jahren und bis vor kurzem Trump gesprochen haben, ist schon etwas Wahres dran, aber es wurde in dieser Zeit erkünstelt und falsch verwendet. Das heißt, was der Westen in dieser Ära, insbesondere in den letzten 100 Jahren und ganz besonders seit dem Sieg der Islamischen Revolution mit verschiedenen Mitteln der Weltbevölkerung einzureden versucht, ist der Gedanke, dass wir an der letzten Station zur Endzeit angelangt seien und die endgültige Verwaltung in der Endzeit in den Händen des Westens liegt. In der westlichen Welt ist aufgrund des apokalyptischen Denkens für 2000, 2005, 2010, 2012, 2015 und 2020 der Weltuntergang prophezeit worden und die Hollywood-Industrie wurde zur Verbreitung dieser Denkweise herangezogen. Wenn ihr seht, dass im Westen, sobald etwas passiert und eine Epidemie auftritt, plötzlich alle verschreckt und panisch gewaltsam in Geschäfte und Supermärkte eindringen und sie leerräumen, so liegt es unter anderem daran, dass der Westen mit seinen Medien den Gedanken eingeflößt hat, es gebe eine fürchterliche Endzeit. Trotz aller Bestrebungen, die Lehre des Islams über die Endzeit zu verzerren, halten die kundigen Gelehrten an der Überzeugung fest, dass sich in jener Ära so viele zur Religion bekennen werden, dass der Gebetsruf auch in den Ländern, die diesen Ruf vorher erstickt haben, zu hören sein wird. Es wird sich eine neue Atmosphäre auf der Welt ausbreiten, geprägt einerseits von der Resignation gegenüber der jetzigen Zivilisation und andererseits von der Hoffnung in neue spirituelle Ereignisse, die über die menschliche Macht hinausgehen. Dies kann nach Corona eine neue Welt mit sich bringen, deren Ende nicht mehr dunkel ist. Das wichtigste Merkmal dieser neuen Welt wird eine Veränderung der globalen Herrschaftsstruktur sein. Die Regierung unter Imam Mahdi definiert aufs Neue den Menschen und die Gesellschaft, die im Zeichen des Glaubens an den einen Gott stehen. Sie vertraut den Entbehrenden und Unterdrückten der Gesellschaft deren Angelegenheiten an. Imam Mahdi, gegrüßt sei er, wird eine Welt errichten, die frei ist von Gewalt und Willkür und in der Sicherheit herrscht. Imam Barir, Friede sei mit ihm, sagt: Unser Staat ist der letzte Staat. Wichtig ist, dass die Menschen immer auf das Erscheinen des Imams der Zeit vorbereitet sind. Er wird plötzlich erscheinen, dann, wenn Gott dies will. Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Verehrte Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse und unsere Postanschrift in Berlin zur Verfügung. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Thank you.